for you, I guess you moved on really easily.
Gut für dich, dass dir die Therapeutin hilft, die ich für dich gefunden habe. Gut für dich, dass deine neue Freundin jetzt einen besseren Mann bekommt. Gut für dich, singt Olivia Rodrigo, Jahrgang 2003, nur fast ohne Ironie, während sie selbst auf dem Boden des Badezimmers heult. Tempo, Druck, ab. Olivia Rodrigo hat als Teenager bereits 3 Grammys gewonnen. Mit rund 7 Milliarden Streams auf Spotify das erfolgreichste Album von 2021 veröffentlicht. Und nicht zuletzt ist dank ihr klar, Pop-Punk ist wieder da.
Und sie filtert überhaupt nicht, wie sehr sie ihr Ex wirklich aufregt.
Musikjournalistin Theresa Ziegler.
Und deswegen ist, glaube ich, auch dieser Song so erfolgreich gewesen und generell das Album von Olivia Rodrigo, weil das einfach eine Attitude ist, die im gesellschaftlichen Diskurs immer so ein bisschen so als nervig gesehen wird. Das möchte man nicht sehen. Man möchte irgendwie Frauen, die irgendwie wütend sind, dem möchte man nicht so viel Platz geben.
Pop-Punk ist für Olivia Rodrigo eines von vielen Stilmitteln. Im Video lächelt sie übertrieben süß für die Kamera, während im Hintergrund ein Jugendzimmer abbrennt. Sie erzählt klassische Coming-of-Age-Geschichten, die durchsetzt sind von Angst und Wut, während sie geschickt unterschiedlichste Zielgruppen bedient. Teure Broschen und Latexhandschuhe, Cardigans und Miniröcke mit schottischen Tartanmustern sind kein Widerspruch. Die Texanerin Gail ist noch jünger als sie. Auf ABCDEFU singt sie »Du, deine Mutter, der Müll, den du Kunst nennst und deine Freunde, ihr könnt euch alle verpissen.« Das Feuilleton schweigt weitgehend dazu oder ist ratlos. Gleich mehrere Frauen schreiben wütende, laute Liebeslieder, die die Welt im Kleinen aus den Angeln heben wollen. Kann das mehr sein als typische Teenagermusik? Punk braut sich in den 1970ern zusammen. Damals schreien junge Menschen ihre Wut einfach in die Welt hinaus und wirbeln die Zeichen der älteren Generationen durcheinander. Für manche ist das schon Punk. Für andere ist Punk vor allem Energie, Einfachheit oder alles selbst machen. Der britische Soziologe Dick Hebditch beschreibt Punk als Kombination von ganz heterogenen Jugendstilen, die, angereichert mit Amphetaminen, in den drückend heißen englischen Sommer von 1976 platzen. Punk ist anfangs narzisstisch und nihilistisch wie Glamrock, minimalistisch wie US-amerikanischer Proto-Punk, selbstbewusst wie Reggae und schnell ruckelig und tanzbar wie Northern Soul. Die adretten Buzzcocks aus der Nähe von Manchester lassen das allerdings nur erahnen. Sie weigern sich, so wie bisher, über Liebe zu singen, etwa wenn sie ein Jugendfreund nicht erwidert. So wie die Buzzcocks lieben auch die nordirischen Undertones, die Ramones aus New York oder die englischen The Jam einfache Melodien und hohes Tempo. Die Regierung darf, aber muss nicht brennen. Mit ihnen beginnt Punk bereits in Richtung Pop zu schielen. Lange kümmert das kaum jemanden. Anfang der 90er dominieren dann mit Grunge Gitarren das Geschehen. Und Punk wird populärer als je zuvor. Es sind vor allem US-amerikanische Bands, die mit äußerst eingängigen Melodien ein kleinkariertes Vorstadtleben beschreiben, in dem junge Menschen kiffen, wegwollen und sich ver- und entlieben. Viele dürre, tätowierte Männer in schwarzen T-Shirts drängen sich im Musikfernsehen um Aufmerksamkeit. Für Frauen lassen sie wenig Platz. Eine Ausnahme ist die Band Paramore aus der tiefsten Tristesse Tennessees. Und Avril Lavigne veröffentlicht mit nur 17 Jahren das meistverkaufte kanadische Album dieses Jahrtausends. Beim ersten Treffen mit einem Songwriting-Trio, das sie beim Schreiben unterstützen soll, trägt sie Zöpfe und geschmolzene Zahnbürsten als Schmuck um den Arm. Ihr altes Material wird daraufhin verworfen und nur einen Tag später entsteht ihr erfolgreichster Song, Complicated. Skater Boy heißt ein anderer Song, der auf Millionen von Heim-Stereoanlagen rauf und runter läuft.
Baby, Also das Besondere an diesem Retro-Kreislauf, und jetzt wird es kompliziert, ist nicht nur, dass er quasi in einem primären Retro-Kreislauf funktioniert, also das, was vor 20 bis 30 Jahren in war, dass das wieder in ist, sondern auch das, was eben in diesem primären Zeitraum vor 20 bis 30 Jahren auch schon als Retro galt, quasi auf einer sekundären Ebene wieder verwertet wird.
Heute findet man wieder Marken in Modegeschäften, die damals modern waren. Nietengürtel und Hüftjeans, fingerlose Handschuhe, Band-T-Shirts oder ungewöhnliche Schnitte in buntesten Farben. Der Sound hat sich hörbar verändert.
Also wir wollten eher unseren Horizont ein bisschen erweitern. Also es ist jetzt eine Mischung aus allem irgendwie, also so wie es viel bei den neueren Pop-Punk-Geschichten ist, das ist so eine, es hat ein bisschen R&B, ein bisschen so trappige Einflüsse getan und alles, was so die letzten 20 Jahre war, irgendwie eigentlich vermischt.
Tino Romana ist Sänger der österreichischen Band Jeremy Pascal.
Post-Genre.
Die Band schreibt meistens gemeinsam Musik wie auch Texte, die ihre Lebensrealität wiedergeben. Dazu gehört Autoaggression so selbstverständlich wie auch Alkohol, Pillen, psychoaktive Pflanzen oder kodeinhaltiger Hustensaft. Drogen zu besorgen wäre
einfach, würde ich sagen. Ja, also ich habe nicht wirklich mitbekommen, dass irgendwann in den letzten paar Jahren, wenn jemand Drogen haben wollte, sie nicht bekommen hat.
Auf einem sehr neuen Song zieht der Sänger einen Schlussstrich unter eine toxische Beziehung und muss einsehen, dass er sich noch immer selbst hasst.
Also es gibt halt die Ups und Downs und die letzten 2 Jahre waren, glaube ich, gerade für Musiker eher ein längerer Fall und hoffen darauf, dass es nicht noch schlimmer und schlimmer wird.
Triage ist im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie heute Realität. Das Problem sitzt allerdings viel tiefer. Schon vor Corona und dem Ukraine-Krieg reden junge Menschen sehr offen über ihre psychische Gesundheit. Das weiß auch der Musiker Salo, der zwischen Graz und Wien pendelt.
Ja, wir sind jetzt in einer Generation, die sich das erste Mal quasi mit ihrer Psyche auseinandersetzt. Ich glaube, man trifft, also in meiner Bubble, niemand mehr, der nicht Therapie gehen möchte oder dort mal war und wieder zurückfinden möchte. Das gab es ja damals alles nicht. Also irgendwo muss man diesen Circle durchbrechen. Also ich versuche das gerade. Also mein Liebesleben ist absolutes Katastrophe. Mir entfällt, das von meiner problematischen Beziehung zu meiner Mutter herrührt natürlich. Aber ich hoffe, dass ich das nicht in die nächste Beziehung mittrage oder noch schlimmer irgendwie meinen Kids oder meinen Haustieren mitgib.
Rockmusik hat die populäre Kultur der letzten Jahrzehnte weitgehend dominiert. Das ändert sich allerdings in den 2010er Jahren, als erstmals Hip-Hop zu der mit Abstand beliebtesten Musik unter jungen Menschen aufsteigt. Eine neue Generation wird mit Rap erwachsen. Und gleichzeitig lösen sich Genres zunehmend auf, weil es auch die homogenen sozialen Milieus nicht mehr gibt und Musik im Streaming-Zeitalter anders gefiltert und sortiert werden kann. Nun bröckelt diese Dominanz. Popstars greifen teils wieder zu harten Gitarren und immer häufiger verwenden auch Rapper, wohl aus dem Gefühl einer Übersättigung, Stilmittel des Punk. So etwa der Texaner Machine Gun Kelly, der 2020 mit pinker Gitarre auf seinem Albumcover posiert. Ein blutjunger Australier aus dem Outback. Der Berliner Mako, der seine Work-Life-Balance neu ausrichtet.
Weil ich will mehr, als sie mir geben wollen. Wenn sie es nicht geben, muss ich es eben tun. Weil du bist mehr, als sie dir geben können. Wenn sie es nicht geben, musst du wissen, wie du es nehmen.
Oder Bibica aus Wien-Mariahilf, der auf Finger weg sein Beziehungsrevier markiert und nebenbei ein bekanntes Stück Britpop manifestiert.
Finger weg. Finger weg.
Salo hat mit Rap weitgehend abgeschlossen. Kunst und Person zu trennen, das schaffe er heute einfach nicht mehr und meint damit Sexismus und sexuelle Übergriffe in der Szene, sowohl auf wie auch hinter der Bühne. Die Menschen wären bereit für etwas Neues, sagt er. Seine eigene Musik bezeichnet er lieber als ADHS-Pop. Dafür sind ihm fast alle Mittel recht. Und gleichzeitig?
Da merkt man halt, dass ich vom Rap komme. Also mir ist halt so eine gewisse Metrik und ein gewisses Reimschema, das nicht zu cheap ist, sehr wichtig. Und es ist auch alles immer zack, zack, zack. Das ist so sehr, ich glaube, pointiert, würde ich mal behaupten.
Der Song Apollonia sitzt bei Edeka an der Kasse, erzählt auch eine Geschichte von sozialem Abstieg.
Das ist der Joke an der Sache natürlich, dieses Kunstprekariat, wo wir uns alle drin befinden. Also du bist nicht gefeit, nur weil du jetzt vielleicht aus der Bildungsbürgerschicht kommst. Irgendwann ist jeder auf sich allein gestellt und dann jobbst du halt auch mal beim Edeka an der Kasse.
Ich glaube, dass das große Motiv im Pop-Punk, so wie er früher war und so wie er jetzt quasi das Revival erlebt, ist einfach Teenage-Angst. Ich glaube, einfach so dieser Weltschmerz, diese Anxiety gepaart mit Wut auf die Welt, das ist schon eins der großen Themen jetzt, die einfach in diesem Genre gern verarbeitet werden.
Selbst wenn Songs gelegentlich so klingen, als könnten sie 20 Jahre alt sein, so haben sich doch grundlegende Dinge verändert. Dazu zählen die Themen, die Einflüsse, die Vertriebswege abseits klassischer Medien und Radiostationen und, das meint Theresa Ziegler, auch der Humor und die Selbstironie. Weil auf bestimmten Plattformen Wörter rund um das Thema Suizid verboten sind, hat sich stattdessen das Wort unalive, also nicht lebendig, verbreitet. Als ich 14 war, habe ich nicht lebendig versucht, heißt es dann sinngemäß. Umgekehrt meint tot sein oder tot oder ich bin tot etwas, das extrem lustig ist. Und nicht zuletzt ist diese Generation deutlich diverser. Es gibt mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund in der Szene. Der Augsburger Rapper Taha macht auf Medizin etwa gemeinsame Sache mit der eritreisch-deutschen Rapperin Nura.
Also man muss sich da immer anschauen, wie tief geht diese Diversität wirklich. Und ich glaube, dass das sehr viel an der Oberfläche kratzt. Wenngleich man natürlich aber auch sagen muss, dass schon auch, wenn man sich jetzt die mittelgrößeren Artists dann anschaut, da ist schon wesentlich mehr Diversität da. Da gibt es schon auch einfach Bands und Artists, People of Color, die das Revival schon auch stark prägen.
In den USA, in Korea oder im ganzen deutschen Sprachraum geben junge Menschen mit dieser Musik ihren Alltag wieder, der zuletzt oft nur künstliche Highs bieten konnte. Was für eine Zeit, nicht lebendig zu sein. Yeah.